Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Heute ist der Glückfinder ins Krankenhaus gegangen. Keine Angst, ihr Lieben, mir persönlich geht's gut. Aber mein heutiger Interviewgast arbeitet hier im Krankenhaus. Ich bin zu Gast im Universitätsspital in Zürich beim Klinikleiter für Gastroenterologie beim Professor Dr. Dr. Gerhard Rogler. Guten Tag, Herr Rogler.
Hallo.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir Ihr Glückfinder-Interview zu geben. Möchte kurz erklären, wie ich auf die Idee kam, Sie anzufragen. Wir haben uns bei einer Untersuchung kennengelernt und ganz spontan waren Sie mir mega sympathisch. Also es war so, dass Sie sich extrem viel Zeit genommen haben. Wir haben darüber geredet, Sie haben wenig Dogmen, Sie sind offen für alles. Sie sagen sozusagen, erlaubt es, was heilt, was hilft. Und das war mir von allen Ärzten, die ich vorher so getroffen habe, relativ neu, aber mega sympathisch. Und ich habe mich hier gleich wohl und sicher gefühlt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn jemand, ich will es jetzt mal ganz salopp formulieren, so drauf ist und so freundlich und so empathisch mit seinen Patienten umgeht, dann muss der quasi richtig Spaß haben an seinem Job. Dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich Spaß an dem, was Sie machen? Ist das was Sie gerne machen? Haben Sie gesagt, ja, das ist natürlich klar. Ich habe da meine Berufung sozusagen gefunden. Und das passt natürlich super in den Glückfinder. Und da möchte ich auch, und Sie haben, also ich habe eben gesagt, Sie sind zwei Doktortitel. Sie sind aber also nicht nur Arzt der Medizin, Doktor der Medizin, sondern auch Doktor der Philosophie.
Mhm. Genau.
Geisteswissenschaften und die Medizin gehören ja letzten Endes auch irgendwie zusammen oder ist zumindest ein Stück weit verwandt. Man sagt ja auch gesunder Körper in gesundem Geist oder gesunder Geist in gesundem Körper. Und wie es dazu kam, dass Sie die zwei Sachen studiert haben und Sie heute da sind, nämlich als Klinikdirektor hier im Universitätsspital in Zürich, darüber freue ich mich jetzt mit Ihnen reden zu können. Mhm. Wie hat das denn angefangen? Sie haben Abitur gemacht und dann studiert.
Ja, genau. Ich habe im Schwäbischen Abitur gemacht und hatte da schon den Plan, Medizin zu studieren, habe dann vorher aber noch Zivildienst gemacht in der Psychiatrie, im psychiatrischen Bezirksklinikum in Günzburg an der Donau und dann in Ulm an der Donau studiert. Medizin zunächst und dann ab dem dritten Studienjahr auch Philosophie im Begleitstudium.
Warum? Warum Philosophie?
Ja, also ich muss sagen, Philosophie hat mich schon während der Schulzeit interessiert. Da gab es die Möglichkeit, Ethik und Philosophie noch als Nebenfach zu wählen. Und da hatte ich das große Problem, dass ich es nicht verstanden habe. Also mir war die Fragestellung, die da zum Teil aufgeworfen wurde, die war mir einfach unverständlich. Da wurde zum Beispiel diskutiert, warum wir wissen, dass ein Stuhl ist. Und ich dachte mir immer, na eben, weil es ein Stuhl ist. Und ich habe es nicht verstanden, muss ich sagen, woher die Frage kam. Und so geht es, glaube ich, vielen Menschen mit der Philosophie. Und dann war es letztlich so, dass in Ulm dieses Medizinstudium mich primär sehr enttäuscht hat, weil die ersten zwei Jahre sind eben sehr naturwissenschaftlich geprägt, was für mich schon interessant ist. Ich mochte Naturwissenschaften immer, aber es ist eben eine pure Auswendiglernerei. Man wird intellektuell im Prinzip nicht beansprucht, man hinterfragt nichts, es geht nur um stupides Fakten auswendig lernen. Und ich war eigentlich kurz davor, das Medizinstudium aufzugeben, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass dieses Studium eigentlich nur eine verlängerte Schule ist, wo es nur darum geht, wie gesagt, seitenweise Lehrbücher auswendig zu lernen. Und ich wollte dann einfach noch was tun, das noch andere Aspekte meines Verstands beansprucht. Mhm. Und da hat sich im dritten Jahr ist das Begleitstudium Philosophie da neu angeboten worden, gerade vor dem Hintergrund, dass es in Ulm sonst gar keine Geisteswissenschaften gab. Dann habe ich das angefangen und war also sehr begeistert, weil es eben gerade das in mir angesprochen hat, was im Medizinstudium überhaupt nicht angesprochen wurde, das Nachdenken, das Hinterfragen, das die eigene Position in Frage stellen. Ja, und dann bin ich da dabei geblieben für viele Jahre.
Für mich jetzt natürlich die mega spannende Frage, warum ist ein Stuhl ein Stuhl? Also ich meine, am Anfang konnten Sie das nicht beantworten, dann haben Sie sozusagen studiert. Jetzt frage ich Sie, warum ist ein Stuhl, woher wissen wir, dass ein Stuhl ein Stuhl ist?
Ja, das ist schon eine interessante Fragestellung. Woher wissen wir, dass ein Stuhl ein Stuhl ist? Man könnte sagen, das ist doch trivial, oder? Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, woher wir es wissen, wird es nicht mehr trivial. Man könnte sagen, man definiert es über den Zweck, man setzt sich drauf. Mhm. Weil wir setzen uns auch auf andere Dinge. Wir setzen uns auf Tische. Es gibt auch Stühle, die sind überdimensioniert. Die sind nur ein Symbol für einen Stuhl. Ich weiß noch ein Möbelhaus in Günzburg, dessen Stuhl hatte, der 5 Meter hoch war. Da tut man sich schwer mit dem Draufsetzen. Trotzdem würde jeder sagen, dass das ein Stuhl ist. Dann könnte man sagen, naja, weil er 4 Beine hat. Aber die wenigsten Stühle inzwischen haben 4 Beine. Die haben manchmal nur ein zentrales Bein oder sie haben gar keine, sondern sind so aus Plastik geformt, dass sie halt es ermöglichen, dass man sich draufsetzt. Also darüber geht es auch nicht. Und es ist schon eine interessante Frage, warum wir davon ausgehen, dass unser Gegenüber dasselbe meint, wenn wir sagen Stuhl wie wir. Mhm. Stuhl ist jetzt ein relativ triviales Beispiel dafür. Mhm. Aber man sieht da schon die Grundsatzschwierigkeiten. Mhm. Und es wird, wenn man dann ins Detail guckt, selbst bei so einem einfachen Begriff wie Stuhl, bei jedem Menschen andere Mengen geben, die unter diesem Begriff gefasst werden. Mhm. Und wenn es dann zu unschärferen Begriffen kommt, wie sagen wir mal Ethik oder Wissenschaft, dann wird man feststellen, dass die Begrifflichkeiten, die jeder Mensch hat und die Inhalte, die er mit solchen Begriffen verbindet, noch weit mehr auseinandergehen. Mhm. Und oft, glaube ich, bestehen die Probleme zwischen Menschen darin, dass sie sich nie gegenseitig versichern, dass die Begrifflichkeiten, die sie benutzen, auch für sie beide das Gleiche bedeuten. Und deshalb habe ich dann im Philosophiestudium verstanden, warum das eine interessante Frage ist. Mhm.
Wenn ich jetzt schon die Chance habe, mit einem Doktor der Philosophie zu reden, was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, was ist Glück? Also global, jetzt nicht für Sie persönlich, da komme ich nachher in den Glückfinder-Fragen natürlich, was es für Sie persönlich ist, aber so global, wenn jetzt jemand sagt, ich bin glücklich, was ist Glück?
Die Begrifflichkeit, die ich darunter verstehe, sind Zufriedenheit mit der gegebenen Situation. Das bedeutet nicht, dass man nicht noch bestimmte Ziele hat, die man erreichen will. Also ich glaube, Glück heißt nicht komplette Selbstzufriedenheit im Sinn von Ziellosigkeit, sondern Glück heißt einfach, mit der bestehenden Situation, in der man sich befindet, zufrieden zu sein.
Sehr spannend, sehr schön. Wie ging es dann bei Ihnen weiter? Also Sie haben dann Medizin die ersten 3 Jahre gemacht, dann kam das Philosophiestudium dazu. Irgendwann mussten Sie sich ja spezialisieren auf eine Fachrichtung, wo Sie ja auch heute drin sind. Was hat da den Ausschlag für Sie gegeben, sich in die Gastroenterologie zu bewegen?
Ja, reiner Zufall.
Okay.
Es war so, dass ich im 7. Semester noch keine Doktorarbeit hatte und die Doktorarbeit war ja schon was man im Rahmen des Medizinstudiums unbedingt machen musste, weil damals war es zumindest noch so, dass ein Arzt, der keinen Doktortitel hatte, eigentlich wenig Berufschancen hatte. Und wie gesagt, Naturwissenschaften haben mich im Grund schon interessiert, wenn sie denn wirklich mit Fragestellungen, mit Spannungen, mit Rätsellösen verbunden waren, nicht das Auswendiglernen, das da im ersten und zweiten Studienjahr war. Und deshalb wollte ich unbedingt eine experimentelle Doktorarbeit machen. Was ich aber überhaupt nicht wusste, ist, nach welchen Kriterien man die aussucht. Klar gab es da Listen, wer besonders interessante Themen hat. Aber letztlich muss man sagen, diese ganze Planung meines Lebens war nie wirklich was ich stringent verfolgt habe. Und ich habe schon mit meiner Frau studiert. Die habe ich schon vor dem Studium kennengelernt. Und wir hatten dann im Praktikum Innere Medizin, damals einen sehr netten Oberarzt, Privatdozent Eduard Stange, der hat gute Lehre gemacht, der war uns sympathisch, den konnten wir uns als Doktorvater vorstellen und einfach, weil er uns sympathisch war, haben wir ihn gefragt, ob er ein Doktorarbeitsthema hat. Und Privatdozent Eduard Stange war dann halt, ohne dass wir es wussten, war Gastroenterologe und dann war das Doktorarbeitsthema in der Gastroenterologie und das Thema hat Spaß gemacht. Ich war dann 3 Jahre im Labor, was für eine medizinische Doktorarbeit sehr lang ist. Ich habe dann für die Doktorarbeit auch Preise bekommen, den Promotionspreis in dem Jahrgang für Medizin und dann den Wolf-Boas-Preis der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie für die beste gastroenterologische Arbeit in dem Jahrgang in Deutschland. Und dann war es eben so, dass quasi ein Automatismus entstanden ist. Dann habe ich in der Gastroenterologie promoviert und dann bekam ich da Stellen angeboten, was damals was bedeutet hat. Also ein Drittel meines Semesters musste primär Taxi fahren, weil damals gab es die Medizinerschwemme oder die Ärzteschwemme oder die Ärzteflut, wie man es genannt hat. Und die Tatsache, dass ich mir dann keine Gedanken mehr machen musste, wo ich mich bewerbe, sondern mir die Stelle angeboten wurde in Ulm, wo ich studiert hatte und ich einfach fließend vom Studium in die Arbeit übergehen konnte. Das war so bequem, dass ich mir auch keine Gedanken mehr ums Fach gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch heute noch, all die Studenten, die auf mich zukommen und mich fragen, was ist denn das ideale Fach für mich? Das hängt immer so von den lokalen Gegebenheiten ab und von Zufällen und von Entwicklungen, die man noch nicht vorhersagen kann. Die Suche nach dem idealen Fach ist einfach Unsinn. Überhaupt die Suche nach dem idealen, was weiß ich, nach der idealen Selbstverwirklichung für einen selber, die wird einen meiner Ansicht nach nie zum Glück bringen. Es war einfach so, das hat sich ergeben und ich wollte dann in diesem Bereich was Gutes draus machen. Und ich glaube, das ist so ein Grundsatzrat, den ich den Studenten auch heute noch gebe. Schaut um, was euch schon interessiert und dann wartet einfach ab, was sich ergibt und dann macht da einfach was Gutes. Ich glaube, damit wird man zum Schluss zufrieden, wenn man in dem Bereich, wo man gerade tätig ist, versucht, was Gutes zu machen.
Und es ist ja tatsächlich heute in der heutigen Zeit so ein Trend, die absolute Selbstoptimierung.
Ja.
Du musst sozusagen alles schon am besten im Kindergarten vorprogrammiert sein und alle Weichen sozusagen gestellt werden, um später das perfekte Leben, das optimierte Leben zu haben. Und mein Lieblingsspruch ist ja, willst du, dass Gott lacht, erzähl ihm deine Pläne, denn meistens kommt es tatsächlich anders, als man zweitens denkt. Ja. Und gerade wenn natürlich der Zufall oder das Schicksal oder wie man es auch immer nennen mag, wenn man das machen lässt sozusagen, also geschehen lässt, dann eröffnen sich Wege, dann passieren Dinge, dann trifft man Menschen. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, zum Glück für Ihre Patienten hat sich das damals so ergeben, denn heute, und ich weiß, dass Sie das vielleicht nicht so gerne hören, aber ich sage es einfach trotzdem, weil ich davon überzeugt bin, sind Sie eine der besten Gastroenterologen der Welt. Sie sind regelmäßig auf Kongressen auf der ganzen Welt unterwegs. Sie forschen und das ist auch etwas ganz Besonderes. Denn jetzt sozusagen verstehe ich immer besser, warum Sie auch so gerne forschen. Sozusagen, wenn Sie sagen, reines Auswendiglernen und den Status quo verfolgen, sozusagen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch weiter so. Ist nicht Ihr Ding, haben Sie ja gerade schon vom Studium sozusagen berichtet, sondern es wird geforscht. Auch hier momentan bauen Sie ein Forschungszentrum auf und haben das schon und forschen natürlich immer weiter, um einfach den Patienten noch optimaler zur Seite zu stehen und noch besser zu betreuen. Das heißt, wie gehen Sie persönlich denn jetzt mit dieser Belastung auch um, jetzt Patienten sozusagen zu haben und auch manchmal sozusagen vielleicht nicht genau zu wissen, was es ist? Also dieses, es ist ja, steckt ja auch die Suche darin, ich will ja helfen. Deshalb sind Sie Arzt geworden.
Ja, aber das ist genau das, warum ich eigentlich mit dem, was ich mache, zufrieden bin. Wenn man immer genau weiß, was man machen muss, dann entwickelt sich schnell Routine und dann wird es auch langweilig. Das Schöne am Unispital ist, dass wirklich die am schlimmsten betroffenen Patienten hierher kommen, weil wir eben die Präferenz sind, weil die Kollegen, die niedergelassenen Kollegen uns die Patienten zuweisen, bei denen sie selber nicht mehr weiterkommen. Und das hat natürlich auch diesen Aspekt, ein Problem lösen zu können oder ein Problem zu verbessern. Oft können wir es ja nicht lösen. Ich denke, man darf sich da auch nicht überschätzen. Und außerdem ist es immer die gemeinsame Arbeit von Patient und Arzt, männliche Form für beide Geschlechter, selbstverständlich gemeint. Das ist das eigentlich Spannende. Auch deswegen macht es mir absolut Spaß, Forschung weiterzumachen. Das ist keine Belastung. Und die Patienten, die krank sind, sind genauso wenig Belastung. Mir tut es oft leid, die Patienten und Patientinnen leiden zu sehen. Das mit Sicherheit. Es ist nicht so, dass das einem nicht nahe geht. Aber es ist keine Belastung. Und einen Schwerkranken zu helfen und was zu verbessern, ist für mich auf jeden Fall viel befriedigender, als jemand zu haben, der vielleicht einen kleinen Optimierungsbedarf hat, ich sag's mal so. Mhm. Und das gibt es ja auch vielfach. Ich glaube, dass in der heutigen Medizin, bis natürlich zur, ohne das jetzt komplett diskreditieren zu wollen, bis zur Botox-Injektion ist vieles auch schon Körperoptimierung. Da sehe ich eher nicht so meine Rolle. Das würde mir definitiv wenig Spaß machen. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich deswegen auch den Beruf hier mache, weil mich die Herausforderung zufriedener stellt, als wenn ich in irgendeiner Form der Körperoptimierungspraxis mehr Geld verdienen würde.
Nun ist natürlich spätestens seit dem Buch von Julia Enders Darm mit Charme, die Gastroenterologie, sprich die Wissenschaft rund um den Darm, in aller Munde, um es jetzt mal so zu formulieren, aber es hat extrem an Popularität gewonnen. Sie hat, egal, jetzt wollen wir das Buch, es geht hier nicht um die Buchkritik, ich will einfach nur sagen, da gibt es ein Buch, es ist einfach ein Bestseller geworden. Es hat anscheinend viele Menschen erschüttert oder beeindruckt oder fasziniert, was für ein komplexes Organ dieser Darm ja anscheinend ist. Und manche Menschen sprechen ja sozusagen als dem Darm oder unserem Bauch als zweites Gehirn. Manche behaupten sogar, es ist das größere Gehirn. Man kennt ja auch diese Formulierung, wenn es um Entscheidungen geht, da habe ich ein gutes Bauchgefühl. Bevor das Gehirn rational abwägt, ist gut für mich oder ist schlecht für mich, signalisiert der Bauch einem schon, kriege ich eher Bauchweh oder tut mir eher gut. Jetzt auch hier natürlich für mich mega spannend zum Thema Glück. Wie kann man sein Glück finden oder wie kann man zufrieden werden? Wie kann man gesund und glücklich durchs Leben gehen? Ist diese Rolle für den Darm korrekt? Also würden Sie das jetzt als jemand, der sich ja tagtäglich damit befasst, gehen Sie damit eher konform oder sagen Sie, nö, eigentlich wird das überbewertet? Ja.
Also wenn man Glück als Gefühl sieht, dann hat der Darm sicher was damit zu tun. Wenn man Glück als Bewusstseinszustand sieht, dann bin ich mir nicht so sicher. Ein Bewusstsein im Darm entwickelt sich natürlich nicht. Mhm. Das heißt, eine Selbstreflexion oder sowas kann vom Darm nicht ausgehen. Aber natürlich hat der Darm mehr Nervenzellen als das Rückenmark. Das muss man einfach mal objektiv so konstatieren. Im Darm leben mehr Zellen, als unser Körper Zellen hat, nämlich die 2 Kilogramm an Bakterien. Und in unserem Darm sind auch mehr Immunzellen als in jedem anderen Organ des Körpers. Also er hat ganz wichtige Immunfunktionen. Ganz entscheidend trägt er zur Regulation von vielen Körperfunktionen bei, über die Nerven. Oder eben auch über Stoffwechselprodukte, die von den Bakterien oder von der Darmwand freigesetzt werden. Und insofern wird man, wenn man permanent Darmprobleme hat, auch kein komplettes Glücksgefühl sicherlich erleben können. Und sicherlich sind die Empfindungen, die aus dem Bauch kommen, schon mitprägend. Also insofern würde ich sagen, ja, der Darm ist wesentlich wichtiger im Vergleich zu der Rolle, die ihm über Jahre zugesprochen wurde. Das ist halt einfach auch, war sozial sanktioniert. Aus dem Darm kommt der Stuhlgang und deshalb redet man über den nicht. In Wirklichkeit ist es natürlich eine der zentralen Körperfunktionen und in Wirklichkeit hat es das Leben von vielen Menschen beeinträchtigt, die halt nicht drüber gesprochen haben. Also ich denke schon, dass dieses Bauchgefühl wirklich eine größere Bedeutung hat, als man ihm zumisst. Aber ich würde sagen, das Großhirn regiert schon noch. Da ist unser Bewusstsein, da sind unsere Gedanken. Die werden schon oft auch durch den Darm mit beeinflusst. Man weiß, dass das Darmmikrobiom zum Beispiel verändert ist bei vielen Patienten mit Depressionen. Und nicht zuletzt wird in Basel momentan eine Studie durchgeführt, zur Stuhltransplantation bei Depressiven, also sogar die Psychiater versuchen, über die Manipulation des Organ Darms oder dessen Inhalt psychiatrische Erkrankungen zu beeinflussen. Also ich bin einfach gespannt, was es da noch für Zusammenhänge gibt. Und ich freue mich natürlich, dass der Darm momentan mehr wertgeschätzt wird als in der Vergangenheit. Aber ich bin auch vorsichtig. Diese Hypes, die es immer wieder gibt, die führen oft dazu, dass es dann nach dem Hype eher ins Negative kippt und man sagt, man hat das überbewertet. Deshalb bin ich eigentlich nicht so gern bei solchen Hypes dabei. Ich teile viele der positiven Einschätzungen. Wichtiges Steuerungsorgan für viele Funktionen, wichtig fürs Wohlbefinden, wichtig fürs Immunsystem. Aber mir ist mehr dran gelegen, das Wissen darüber ruhig zu erweitern, ohne Hype und ohne zu sehr in die Medien zu geraten, weil man da sehr schnell verbraucht wird als Thema und als Mensch.
Mhm. Nochmal zurück zu Ihrem Studiengang. Sie haben dann an mehreren Kliniken gearbeitet, bis es Sie letzten Endes hierher in die Schweiz verschlagen hat, sage ich jetzt mal, und wo Sie auch momentan sind. Rückblickend betrachtet, war alles gut so?
Es war nicht immer alles gut so. Mein Doktorvater ging eben aus Ulm weg. Ich habe dann noch eine Weile in Ulm gearbeitet. Aber da ist es schon so, man braucht Mentoren. Und wenn ein Mentor weg ist und man ist plötzlich, sage ich mal, anderen Vorgesetzten ausgesetzt, die einen nicht so positiv einschätzen, dann wird es auch schnell schwieriger. Und ich habe dann nach Regensburg gewechselt, nicht an die Klinik für Innere Medizin, sondern an ein anderes Institut. Und da hatte ich eigentlich zwei sehr schwierige Jahre, muss ich sagen. Und da wollte ich eigentlich komplett aufhören. Da war ich sehr unzufrieden und unglücklich. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich damals einfach aufhören und mit meiner Frau zusammen eine Hausarztpraxis machen, weil ich da schon einen gewissen Frustrationsgrad erreicht hatte. Aber ich habe dann durch Zufall eine Kollegin kennengelernt, die wusste, dass es in Regensburg einen Obmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft gab, den ich mich dann wenden konnte. Und das war Professor Jürgen Schölmerich, der für mich dieses Problem sehr schnell gelöst hat durch persönlichen Einsatz und der mir dann einfach eine Stelle angeboten hat. Und in der Situation, wo ich schon dachte, jetzt ist alles aus, jetzt ist die wissenschaftliche Karriere beendet oder überhaupt die akademische Karriere, hat sich dann eigentlich wieder durch einen Zufall für mich ganz neue Chance ergeben. Ich habe dann in die Klinik für Innere Medizin 1 in Regensburg gewechselt und Jürgen Schölmerich wurde zu meinem klinischen Lehrer und zu meinem Mentor und ich denke, ich kann sagen, inzwischen zum Freund. Und wir haben menschlich einfach auch sehr gut zueinander gepasst. Er war dann einer der Prüfer in meiner philosophischen Promotionsprüfung. Er hat sich für solche Dinge interessiert, was ja nicht selbstverständlich ist bei Medizinern. Es war ein reiner Glücksfall, dass er da zu dem Zeitpunkt in Regensburg der DFG-Obmann war und ich ihn aufgesucht habe. Mhm. Und dann habe ich in seiner Klinik sehr, sehr gute Bedingungen gehabt, wieder Forschung weiterzutreiben und die klinische Ausbildung weiterzuführen. Also das war einer dieser Fälle, wo ich dann dachte, jetzt bin ich ganz weit unten und dann sich innerhalb von kurzer Zeit sich was ergeben hat, was...
Jetzt interessiert mich natürlich, der sich exakt mit solchen Fällen Tag ein, Tag aus beschäftigt, dieser Moment ganz unten zu sein und zu sagen, und ich formuliere salopp, alles scheiße. Ja, ich schmeiß jetzt hin, ich höre jetzt auf. Und auf der anderen Seite zu wissen, wo Sie heute stehen.
Ja.
Woher haben Sie die Kraft genommen, dabei zu bleiben?
Ja, zum einen muss ich sagen, es ist schon die Partnerschaft mit meiner Frau, die da viel Kraft bringt, die in den Zeiten, wo es mir schlecht ging, immer zu mir stand. Und es gab auch Zeiten, in der es ihr schlecht ging, aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube schon, dass wir uns gegenseitig da stützen und Kraft geben. Ich würde sagen, diese Partnerschaft ist sicher das Wichtigste. Und dann ist es einfach so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, schon als Kind, dass man ab und zu durchhalten muss und einfach durch muss. Und dann kommt es schon besser. Also dieses schnelle Aufgeben ist sicherlich nicht meins. Es war ja so, dass meine Eltern Kriegsvertriebene waren und ich bin zwar in Schwaben geboren und da aufgewachsen, aber die kommen ursprünglich aus dem Sudetenland. Und als ich mit 6 Jahren eingeschult wurde, war es primär so, dass die Eltern meiner Mitschüler ihren Kindern verboten haben, mit mir zu spielen, weil ich ja ein Flüchtlingskind war. Also ich bin ja groß geworden in dieser Siedlung, wo eigentlich nur Kriegsvertriebene waren und da alle da gleich waren, dachte ich noch, ich bin normal. Aber wenn man dann am ersten oder zweiten Schultag feststellt, man ist irgendwie nicht normal, man gehört da nicht dazu und man wird zumindest von der Mehrheit als anders gesehen. Das war auch so eine Erfahrung, wo ich dachte, was kann ich jetzt machen? Mich zurückziehen oder aufgeben? Oder man muss dann einfach lernen, durchzuhalten und mit dem Anderssein zu leben. Und auch da habe ich dann einen Freund gefunden und es irgendwie kompensiert. Und dann habe ich halt versucht, in der Schule gut zu sein, weil irgendwie wollte ich ja mich dann schon auszeichnen. Und ich denke, zum Schluss hat es mir geholfen, dass ich da ausgegrenzt wurde. Es ist ja jetzt keine Bitterkeit mehr da. Ich sag mal so, es hat mir geholfen, jetzt nicht so tiefe Wurzeln da zu schlagen, wo ich geboren bin. Deshalb kann ich mich da, wo ich jetzt bin, auch sehr wohl fühlen. Wenn einem die Umgebung kein Heimatgefühl vermittelt, dann sucht man sich Heimat und findet die auch, wenn man nicht ständig darüber verzweifelt ist, dass man dort, wo man gerade ist, nicht die Heimat hat. Und deshalb war es jetzt auch nicht so schwierig, in der Schweiz anzufangen, wo es jetzt auch nicht ganz so schnell geht, dass man die Kontakte findet und sich vernetzt. Mhm. Das hat mir vieles erleichtert im Leben dann. Ich denke, man muss halt aus den Gegebenheiten versuchen, für sich was rauszuziehen. Wenn man nur sagt, eben alles scheiße, alles Mist, dann kommt man auch nicht weiter. Ich meine, das sind dann Sackgassen. Und
ich glaube, es gibt so ein Momentum, wo es dann tatsächlich vielleicht auch Sinn macht, weil sich sein Leben lang zu quälen und sein Leben lang zu sagen, alles Mist, das kann es ja auch nicht sein. Ich glaube, es gibt tatsächlich so einen Moment bis zu einer gewissen Grenze und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, das Schicksal verlangt uns nicht mehr ab, als wir auch zu tragen bereit sind und in der Lage sind. Bis zu dem Punkt, wo wir manchmal denken, es geht nicht mehr und dann kommt von irgendwo das berühmte Lichtlein her.
Ja, aber es war mehrfach so. Ich habe mich dann in Deutschland auf Lehrstühle beworben, aber aus verschiedenen Gründen dann damals eben keinen Lehrstuhl bekommen. Und als ich dachte, mein Gott, jetzt schon 6 Bewerbungen, jetzt gebe ich es langsam auf, habe ich die Bewerbung nach Zürich bekommen. Wobei es da wieder Umstände gab, dass ich in Zürich nicht mal primär erste Wahl war, aber dann eben durch einen glücklichen Zufall den Lehrstuhl hier bekommen habe. Und dann war ich ja insgesamt 10 Jahre in Zürich und habe mich hier sehr wohl gefühlt und es lief alles eigentlich auch sehr gut. Und dann ging es um die Nachfolge der Klinikdirektion, wo ich mir dann Hoffnungen gemacht hatte. Und da kam ich aber im Auswahlverfahren auch primär nur auf Platz 2. Und das war wieder so ein Moment, wo ich glaube schon relativ weit unten war, weil ich schon gern die Klinikdirektion machen wollte, wo der Frust groß war, wo ich mich dann wieder zurück nach Deutschland beworben habe, auch einen Ruf auf den Lehrstuhl in Leipzig bekommen habe und wirklich sehr darüber nachgedacht habe, dann eben nochmal neu anzufangen, weil ich nach der langen Zeit in Zürich einfach nicht sozusagen die zweite Geige sein wollte, sondern schon der Direktor. Ja, und dann war es eben so, dass, weiß ich noch gut, es ist etwa ein Jahr her, am 30. Dezember 2016, als ich vom Besuch bei meiner Mutter aus Deutschland zurückkam, völlig überraschend die Nachricht ankam, dass der Kollege, der auf Platz 1 gewählt war, die Stelle in Zürich abgesagt hat. Also das muss man sagen, die Karriere war bestimmt nicht geradlinig. Es gab ganz schöne Täler, wo man sich dann einfach überlegen muss, was man tun will. Und ich habe jedes Mal versucht, dann eben unter Umständen auch den unbequemeren Schritt zu gehen. Deshalb habe ich mich dann in Leipzig beworben. Deshalb habe ich mich in der Schweiz beworben, wenn es in Deutschland nicht klappt. Also das, glaube ich, ist schon auch wichtig, dass man zwischendurch, wenn bestimmte Dinge sich nicht so entwickeln, wie man denkt, dass man aus der Komfortzone auch raus muss und das Risiko eingehen muss, das damit verbunden ist. Als ich in die Schweiz gewechselt habe, haben mir viele gesagt, ja, aber du hast doch da Nachteile bei der Renteneinzahlung, weil ich in Bayern Zeitbeamter war. Das stimmt schon. Ich habe zwischendurch einiges an Geld verloren. Aber eben, wenn man nie aus der Komfortzone rauskommt, dann wird es schwierig, wirklich sich weiterzuentwickeln, glaube ich. Man muss dazu bereit sein. Ich habe jetzt so verschiedene Mitarbeiter, mit denen ich das immer wieder diskutiere, die sagen, ich möchte jetzt gerne den nächsten Karriereschritt machen, aber ich möchte unbedingt gerne in Zürich wohnen bleiben. Da wird es einfach schwierig. Es ist so, es ist schon Wunschdenken auch. Man muss zwischendurch aus der Umgebung raus, wenn man wirklich einen Schritt weiter gehen will.
Herr Professor Rogler, noch eine letzte Frage, bevor ich zu meinen Glückfinder-Fragen komme. Wie geht's weiter bei Ihnen? Ich meine, Sie sind jetzt Klinikdirektor hier im USZ. Was sind die Pläne?
Ja, das ist wie meistens. Jetzt lasse ich es auf mich zukommen. Jetzt versuche ich den Job, den ich bekommen habe, gut zu machen. Gut machen heißt für mich, dass ich einerseits schaue, dass ich die Erwartungen der Spitaldirektion erfülle. Die will natürlich einen gewissen Erfolg der Klinik sehen. Gut machen heißt für mich aber, dass aus den Mitarbeitern wirklich ein gutes, noch besseres Team wird, dass sich die Leute hier wohlfühlen und weitergebildet werden. Und gut machen heißt, dass sich weiterhin die Patienten gut versorgt fühlen. Und gut machen heißt für mich, dass die Forschung weiterläuft. Also es gibt verschiedene Aspekte. Ich will jetzt erstmal das, was ich hier mache, gut machen. Und der Rest kommt dann von alleine. So war es ja immer. Wenn man zu sehr auf ein Ziel hinarbeitet, das mag funktionieren, aber ich glaube, der größte Teil, der sich dann so früh schon wieder ein Ziel setzt, der wird scheitern. Und ich finde, es grundsätzlich hat in meinem Leben immer die besten Konsequenzen gehabt, wenn ich eine neue Aufgabe erstmal so, wie sie ist, angenommen habe und gesagt habe, ich setze mir jetzt innerhalb dieser Aufgabe Ziele, ich will jetzt die Aufgabe gut machen und dann sieht man schon, wie es sich entwickelt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich jetzt mit der Aufgabe einfach bis zur Emeritierung zufrieden bin. Kann aber auch passieren, dass ich vielleicht in ein paar Jahren nochmal was Neues übernehme, wenn es eben sehr spannend ist und wenn ich das als Herausforderung für mich sehe. Aber jetzt ist erstmal gut.
Sehr gut. Herr Professor Rogler, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt habe ich zum Schluss noch für Sie die Glückfinder-Fragen vorbereitet, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Herr Professor, was bedeutet glücklich sein für Sie persönlich?
Glücklich sein ist für mich schon auch mit einem Gefühl verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sitze, dann fühle ich mich wohl, weil die Rolle, die ich habe, einfach die Rolle ist, mit der ich mich identifizieren kann. Das ist für mich mit Zufriedenheit verbunden. Zufriedenheit mit dem, was ich erreicht habe, aber auch Zufriedenheit mit dem, was ich noch tun muss, das, was auf mich zukommt. Das bedeutet auch Ruhe. Ich bin jetzt einfach, habe das Gefühl, eine innere Ruhe zu haben, weil ich mich mit dem, was ich tue, wohlfühle. Das bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich gut schlafen kann, weil ich nicht nachts aufwache und mir Sorgen mache, sondern weil ich das Gefühl habe, so wie es ist, passt. Also das ist ein Rundum-Paket.
Sehr schön. Vielen Dank. Was glauben Sie, wer ist für Ihr Glück verantwortlich?
Für mein Glück bin ich selber verantwortlich und dann habe ich noch meine Frau und meine Familie, die mich sehr in meiner Verantwortung unterstützt. Ohne die könnte ich das alles nicht machen. Und ich habe in meiner Einführungsrede gesagt, oft wird behauptet, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Ich würde sagen, ich habe eine starke Partnerin an meiner Seite. Das ist ein Riesenunterschied und das hat es mir überhaupt ermöglicht, immer wieder auch die Kraft zu finden, wenn ich mal wieder am Boden war, neu aufzustehen. Ich glaube schon, dass man das braucht. Man braucht Menschen in seinem Leben, die einen in den schwierigen Situationen zur Seite stehen. Ob sie dann wirklich effektiv Ratschläge geben müssen, das weiß ich gar nicht, aber die müssen einem zur Seite stehen. Nicht hinter einem stehen, sondern zur Seite stehen.
Spielen Sie Lotto?
Mm-mm.
Würden Sie sagen, dass Geld glücklich macht?
Nee. Also ich würde sagen, man braucht schon eine gewisse Grundmenge an Geld, um nicht sehr unzufrieden zu sein. Das glaube ich schon. Also das... Die Existenz sollte gesichert sein. Wer sich ständig um die eigene Existenz Sorgen machen muss, der kann nicht wirklich glücklich sein. Aber am bestimmten Niveau, wo die Existenz einfach gut abgesichert ist, macht mehr Geld nicht mehr glücklich. Definitiv nicht.
Sehr gut. Würden Sie bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil?
Weil ich privat und beruflich rundum zufrieden bin.
Stellen Sie sich vor, Zeitreisen sind möglich und Sie könnten in der Zeit zurückreisen und dem jungen Gerhard Rogler begegnen. Was würden Sie ihm raten?
Ich würde ihn auf keinen Fall beeinflussen wollen, deshalb würde ich ihm auch nichts raten. Es ist alles jetzt so gut gekommen, dass wahrscheinlich jeder Rat in der Entwicklung nur stören könnte, deshalb würde ich ihn wahrscheinlich beobachten und viel über mich lernen, aber es darauf beschränken.
Sehr gut. Und die letzte Frage, gibt es irgendwelche Bücher, die Sie empfehlen wollen? Muss nicht jetzt kein Ratgeber sein, sondern kann auch einfach so ein Buch sein, wo Sie sagen, das ist interessant, inspirierend, könnte man mal gelesen haben.
Ich habe ja ganz viele Bücher, die ich toll finde. Ein Buch, das auf meiner Hitliste von der Belletristik ganz oben steht, ist Camille José Cela, Mazurka für zwei Tote, aber einfach, weil ich es toll finde und weil sich es gut liest, mit so ganz vielen einzelnen Geschichten aus dem spanischen Bürgerkrieg, derbe Sprache, finde ich einfach toll. Und was ich momentan lese, ich bin sehr geschichtsinteressiert auch, das ist, und jetzt fällt mir jetzt der Autor nicht ein, ganz doof, aber das Buch heißt Licht aus dem Osten, ist eine neue Darstellung, auch mit der europäischen Geschichte, weg von diesem Bild, das uns in der Schule vermittelt wurde, dass alles von den Griechen kam, sondern das zeigt, wie über die Seidenstraße, über China und auch über den Mittleren Osten eigentlich unsere Kultur immer wieder neu befruchtet wurde, neu vermittelt wurde, dass vieles, was wir heute als das Licht unserer Kultur sehen, in Wirklichkeit sehr viel weiter aus dem Osten kam, gibt einem ein ganz neues Geschichtsverständnis. Mhm. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Buch. Im Englischen heißt es irgendwas mit Silk Road. Wir haben es neulich nachgeguckt, weil ich es noch jemand anders empfohlen habe. Also das finde ich tolle Bücher, die einen den Horizont erweitern, ein neues Verständnis für irgendwas geben. Es muss nicht immer nur Philosophie sein. Es kann manchmal so ein historisches Werk sein, das einfach so das feste Bild, das man über was hat, wie er zum Beispiel europäische Kultur verändert. Das finde ich tolle Bücher.
Sehr gut.
Aber Sie müssen mir den Autor noch nachgucken, weil das peinlich ist, dass er mir jetzt nicht einfällt.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich werde das recherchieren und dann auf beide Bücher beim Beitrag auf der Internetseite www.glückfinder.com verlinken, sodass die Leute, wenn sie Interessen haben, da draufklicken können. Ich werde auch auf Ihre Klinik verlinken, also auf die Gastroenterologie. Da gibt es auch ein Bild von Ihnen und da kann man Ihre Vita lesen und da kann man sich über Sie informieren und vielleicht auch mit Ihnen in Kontakt treten. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, Ihre Zeit ist mega kostbar, auch gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Deshalb ein umso größerer Dank. Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Geschichte erzählt haben. Es waren viele, viele erhellende Momente für mich dabei. Dankeschön.
Ja, auf sehr wieder. Gerne. Ich Tschüss. Bedanke mich. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.